zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute sprechen wir über die 10. Folge von Temptation Island.
Let's go!
Franzi, wie geht's dir?
Eigentlich ganz gut. Ich freue mich auf die Konferenz. Ich glaube, ich werde wieder super spannenden Input bekommen. Es kommen 150 Forschende im Bereich Gender. Und ich glaube, dass das einfach richtig, richtig geil wird. Und ich glaube, ich kann uns hier mit dem neuesten Shit versorgen im Podcast.
Da freue ich mich richtig drauf.
Aber vielleicht will ich auch wieder die ganze Zeit nur über Orgasm Gap reden.
Steht auf der langen Liste der Spezialfolgen.
Dina, wie geht's dir?
Ich glaube, wie man hört, bin ich immer noch ein bisschen krank. Aber ich habe unsere prominente Trendfolge schon geschnitten, wo ich ja auch krank war. Und ich mag diese verruchte Stimme, ne? Also ich bin jetzt, das tröstet mich übers Kranksein hinweg, dass ich mir denke, das klingt irgendwie ganz gut.
Das ist schon sexy, Dina.
Danke dir. Franzi, das ist ja unsere Freitagsfolge. Die Freitagsfolge ist die schnelle Folge. Deswegen starten wir, würde ich sagen, jetzt mal direkt rein. Und wir haben heute überhaupt nicht abgefragt. Die Kategorie, die müssen wir heute leider skippen. Denn ich habe vergessen, die Frage da einzustellen.
Oh nein.
Es tut mir wahnsinnig leid.
Das wäre gewesen, hat die Welt ein Ego-Problem? Ganz ehrlich, die Antwort ist ja.
Die Antwort ist ja. Du hast es doch auch bei Instagram nochmal abgefragt, in deinem persönlichen Instagram, ne? Was haben die Leute da gesagt?
Gute Idee. Also bei meinem persönlichen Instagram haben tatsächlich 100% mit ja geantwortet.
Dann nehmen wir es jetzt einfach mal hin.
Würde auch sagen.
Für dieses Mal werden wir das nicht vergessen. Ich habe die Frage auch schon vorgeschrieben. Ich habe die auch schon kopiert, sodass ich die, sobald die Folge bei Spotify online geht, da reinkopieren kann. Und da wir keine Frage haben, gehen wir jetzt direkt weiter zur Mainplot Summary. Franzi, fass uns mal bitte zusammen. Temptation Island, Folge 10.
Okay, ab geht's. Nasrin stellt die Beziehung in Frage und das, obwohl sie Josh versprochen hatte, das nicht zu tun. Der Phil verarbeitet sein Ego-Problem und lässt gleichzeitig den Josh mit seiner Doppelmoral auffliegen. Dann bekommt Phil den Preis für den heißesten Buddy, denkt aber, dass er auch der heißeste Verführer sein sollte. Der Titel wird ihm allerdings vom Tammo weggeschnappt. Die Sandra wird zur heißesten Verführerin gekrönt und Anastasia hat jetzt ganz offiziell den heißesten Po. Während Josh zum Flirtkönig gekrönt wird. Sandra ist die Temptation Queen und Mo der Temptation King. It's a match. Währenddessen versuchen die Verführer erfolglos, der Vivian ein Selbstwertgefühl einzuflößen. Während Mo seine Missgeschicke damit verarbeitet, dass er liebevoll von der Sandra betreut wird. Fertig.
Was soll ich sagen? Ich liebe doch schon wieder alles daran. Franzi, ich finde, die ganze Staffel, die hat für mich immer noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen. Wir sind mittlerweile bei Folge 10, wir sind fast am Ende. Bei jeder Folge denke ich mir, ja, ich habe ein paar Momente, über die ich mit dir reden möchte. Aber so richtig wild ist es nicht. Siehst du es auch so?
Ich sehe, was du meinst, weil ich glaube, dass da echt mehr Stoff geliefert werden könnte. Aber ich bin ja Neuling bei dem Format. Und ich glaube, das macht ein bisschen den Unterschied, weil für mich ist es schon noch aufregend, dass es überhaupt so was gibt, wie dass Menschen sich so onscreen quasi betrügen oder onscreen auffliegt, dass sich Menschen betrügen. Das finde ich halt immer noch krass. Und ich glaube, dadurch, dass du die anderen Staffeln gesehen hast, bist du das halt schon gewohnt.
Das kann natürlich sein. Also, soweit ich weiß, wird ja Temptation Island auch gerade wieder gedreht, die zwei neuen Staffeln. Und ich bin mal gespannt, denn ich finde, ich bin mir relativ sicher, die müssen sich jetzt was Neues einfallen lassen oder sonst ist es tot. Also, ich bin gespannt, was sie gemacht haben. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das weiter so starr durchziehen. Aber ja, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, würde ich sagen.
Also ich hoffe ja, dass die sich einfach am amerikanischen Temptation Island ein Vorbild nehmen. Denn ich habe ja gehört, da geht's viel mehr in die Tiefe, das hast du mir auch erzählt. Mit viel mehr so, passen wir wirklich zueinander oder gibt es jemanden, der die besser passt und dann viel mehr psychologischer Betreuung. Ich finde, das wäre geil.
Stimme ich dir völlig zu. Aber obwohl ich das Gefühl habe, dass es immer noch nicht so richtig abgeht, habe ich doch ein paar Momente, die ich schon ganz spannend fand. Der erste ich kann bei diesem Schlüssellochmoment nicht fassen, dass wir uns dann nochmal diese ganze Situation reinziehen müssen, in der der Josh diese Sexgeschichte der Verführerin erzählt. Denn da haben sich jetzt auch beim zweiten Mal schon wieder meine Fingernägel aufgerollt. Ich finde das ganz schlimm.
Ich finde das auch wirklich das Gegenteil von sexy. Ich sag's dir, wie es ist.
Der nächste Moment um den Josh, den finde ich aber tatsächlich super. Hat aber weniger mit dem Josh zu tun, sondern eher mit dem Phil. Es gibt ja diese Situation, wo Josh und Phil zusammensitzen. Und der Josh, der ist sich im Klaren darüber, dass er mindestens genauso schlimme Bilder geliefert hat wie die Nasrin, wenn nicht noch schlimmere. Aber ich glaube, der versucht sich so ein bisschen das schön zu reden. Der Phil lässt es aber nicht zu. Und das finde ich super. Der Phil ist nämlich ganz ehrlich und sagt, nee, Josh, deine Bilder sind schlimmer. Und ich glaube, der Josh ist ja so ein bisschen traurig darüber, dass die Nasrin sein Kissen, was er da irgendwie hatte, abgegeben hat. Aber da lässt der Phil sich überhaupt nicht drauf ein und sagt weiter, das mit dem Kissen finde ich nicht das Schlimmste. Und da kann der Josh sich überhaupt nicht drüber aufregen. Und das hat mir richtig gut gefallen, denn in den vorherigen Staffeln ist mir das einfach viel zu oft passiert, dass irgendwelche Männer sich dann gegenseitig in dieser Villa abgehypt haben und gesagt haben, nee, Bro, was du gemacht hast, überhaupt nicht schlimm. Deine Freundin, was die macht, das ist das eigentlich Schlimme. Du hast nichts falsch gemacht. Du hast alles richtig gemacht. Und ich glaube, sowas Ähnliches ist auch beim Tommy passiert, wenn ich mich da richtig erinnere, in der Staffel. Da hatte ich zumindest das Gefühl, dass die ganzen anderen Männer in der Villa, die mit ihm da waren, dass die dem die ganze Zeit eingeredet haben, dass er eigentlich gar nichts Schlimmes gemacht hat, obwohl er auch sehr eng auch zwischendurch getanzt hat. Und ja, ich hatte das Gefühl, dass das hier so ein richtiges erste Mal bei Temptation Island war, dass da auch mal ein Mann dem anderen Mann schon klar die Meinung gesagt hat und nicht nur dem so nach dem Mund geredet hat. Und das fand ich ganz toll. Da ist der Phil sehr hoch bei mir in meine Achtung gestiegen.
Dina, so ging es mir auch. Und ich bin ja eigentlich ein Fan davon, dass Schmerz immer koexistieren kann. Also, dass der Josh trotzdem jetzt verletzt sein darf wegen dem Kissen, obwohl er vielleicht selber viel Schlimmeres macht. Aber ich finde einfach, in dem Moment, wo er das als Rechtfertigung nimmt, ist es nicht mehr okay. Es ist einfach nicht mehr okay. Und ich glaube, das versucht er. Ich glaube, er versucht, sich hier rauszureden, indem er sich jetzt in diese Kissengeschichte reinsteigert. Da gilt, also das finde ich nicht okay.
Genau das gleiche Gefühl hatte ich auch. Und da war ich richtig froh, dass der Phil das aber gar nicht zulässt. Als nächstes, wer mir auch wieder gut gefallen hat bei den Awards, ist natürlich der Tammo. Denn den hätte ich tatsächlich auch als heißesten Vergebenen gewählt. Einfach, weil der so nett ist, so sweet und weil der wie ein guter Typ wirkt. Und ich finde, das macht den auf jeden Fall heiß.
Absolut. Also ich bin ja auch ein bisschen verknallt in den jetzt nach der Staffel. Ich sag's dir, wie es ist. Vielleicht ist es auch wieder dieses, dass Männer dann dafür belohnen, wenn sie irgendwie Sachen machen, die, weiß ich nicht, für andere Geschlechter ganz selbstverständlich sind. Aber alleine, dass er da gesagt hat, dem Phil, dass er mehr Gefühle zeigen muss, dass er irgendwie sieht, dass es eine Stärke ist, in der Beziehung soft zu sein und alles. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, der hat so, für mich ist er so ein Teddybär.
Total. Das sehe ich. Das größte Highlight für mich dieser Folge waren aber tatsächlich wieder Sandra und Mo. Denn als ob die unsere Folge gehört hätten, machen die wieder ein Blickduell. Und die haben ja tatsächlich gesagt, dass das so deren Ding jetzt ist, ne? Dass sie das die ganze Zeit machen. Und wow, also auch die Bilder. Ich finde das wirklich intim, was sie da machen, ne? Und ich finde das, glaube ich, fast noch intimer, dieses Blinzelduell, was sie da machen, als wenn die sich jetzt irgendwie total besoffen irgendwo mal geküsst hätten. Denn dieses konstant in die Augen schauen, das schafft ja auch einfach so viel Nähe und Vertrauen. Und ja, ich finde das sehr, sehr intim. Und vielleicht auch deshalb, weil wir haben ja schon gelernt, das schafft viel Vertrauen, das schafft viel Nähe, wenn man sich die ganze Zeit so tief in die Augen guckt. Das schafft eine Basis, wo man sich dann vielleicht auch viel erzählt. Wir haben ja auch gelernt, sich in die Augen schauen. Das führt zu mehr Self-Disclosure, also dazu, dass man mehr von sich preisgibt. Ich glaube, genau das sehen wir in dieser Folge ja auch, ne? Mo und Sandra gucken sich tief in die Augen und dann kommt Mo mit einem Kracher um die Ecke und gibt eigentlich ja vor der Sandra zu, dass er die Vivian betrogen hat. Das habe ich richtig verstanden, ne?
Das hast du richtig verstanden und ich finde das krass, was der für überhaupt für ein Vertrauen in die Sandra jetzt schon haben muss, dass er das ihr gegenüber offenbart, was er der Vivian gegenüber und auch so, glaube ich, sonst niemandem gegenüber irgendwie hinbekommt.
Mhm.
Und ich bin da voll bei dir. Also für mich ist das auch eine viel stärkere Form des Betrügens als, weiß ich nicht, ein betrunkener Kuss oder so.
Mhm.
Und das, was ich gruselig daran finde, ist, dass sobald, ich bin mir einfach sicher, dass sobald die diese Bilder zeigen werden, er damit davonkommen wird, weil es einfach sein wird, ja, das ist ja eben kein Kuss, das ist ja kein Betrügen in der Form. Und das finde ich einfach, ich finde es nicht okay, wenn es so kommen wird.
Und ich finde das auch wirklich krass, dass der Mo sagt, dass er das vor der Lola zugeben will, wenn sie ihn drauf anschenkt. Und das finde ich echt richtig, das finde ich schon stark, also dass er das da tatsächlich zugeben will. Und ich finde, was in dieser Folge ja ganz klar wird, ne, ist, dass der Mo die Vivian betrogen hat. Und ich denke, es gibt tatsächlich auch eine Chance, dass die Vivian das verzeiht und versuchen will, das als Paar zusammen zu bewältigen. Und finde ich das eine gute Idee? Klares Nein. Aber, was ich denke, ist ja eigentlich unerheblich, denn ich kenne die ja alle nicht mal. Aber ich habe mich gefragt, was sagt denn eigentlich die akademische Literatur dazu? Wie kann man über einen Betrug als Paar hinwegkommen? Kann man das überhaupt? Und die Frage habe nicht nur ich mich gestellt, sondern auch ein Team von Forschenden. Und die haben ein ganz spannendes Paper gemacht. Und erstmal zum Hintergrund. Betrug und Affären sind ja der häufigste Grund, wieso Paare sich trennen und halt auch Ehen geschieden werden. Aber das muss ja nicht zwingend so sein, ne? Manche Menschen vergeben und manche Menschen finden danach wieder zusammen. Aber die Frage ist ja, wie vergibt man sowas überhaupt? Und wie können Paare das schaffen, Affären zu überwinden? Und das Paper, was ich gefunden habe, fand ich echt spannend. Ist schon ein bisschen älter. Also ich glaube, ungefähr 10 Jahre ist das schon alt. Müssen wir im Hinterkopf behalten. Ich glaube, vor allem, wenn es so um Sachen wie Betrug und so sehr relevante soziale Phänomene geht, da kann sich schon immer noch ein bisschen was verändern. Aber erstmal zum Hintergrund. In der Literatur wird davon ausgegangen, dass wenn ein System von 2 Menschen unter Stress steht, also wenn es da nicht so glatt läuft, dass das einer der Gründe sein kann, wieso dann ein dritter Mensch mit in den Mix gebracht wird und dann sogar die Beziehung, dieser dritte Mensch sogar die Beziehung stabilisieren kann. Aber solche Dreiecke stabilisieren halt dadurch, dass sie Probleme umleiten, anstatt zu lösen. Und genau das macht sie halt so dysfunktional. Um es mal als praktisches Beispiel zu framen. Du bist unglücklich, weil du dich von deinem Partner oder Partnerin nicht mehr gewertschätzt fühlst. Suchst dir die Wertschätzung dann in einer Affäre. Dadurch stabilisiert sich die eigentliche Beziehung wieder ein bisschen. Denn du fühlst dich ja jetzt wieder gewertschätzt, nur halt von einer anderen Person. Aber das eigentliche Problem, dass du dich von deinem Partner oder deiner Partnerin nicht gewertschätzt fühlst, das löst sich halt nicht. Und dann, wenn die Affäre rauskommt oder man sie beichtet, ist das Problem oft, dass dann die Affäre im Vordergrund steht, dass darüber so viel geredet wird und nicht so sehr oder kaum über die eigentlichen Probleme, die das Paar vielleicht hat.
Das haben wir auch schon auf dem Podcast gesagt, oder? Dass Betrügen eher ein Symptom ist.
Ganz genau. Und das sind, glaube ich, die Probleme, die es schwierig machen, um über so einen Betrug halt hinwegzukommen. Und es gibt einige Studien dazu, welche Strategien es gibt, um so eine Beziehung wieder aufzubauen. Und die finden halt so Faktoren wie den eigenen Schmerz heilen, vergeben, Paartherapie. Was die Studie, die ich gefunden habe, meiner Meinung nach aber so interessant macht, ist, dass die noch mal ein bisschen tiefer geht. Und zwar tut die das durch ihre qualitative Methode. Mir ist da nämlich aufgefallen, dass wir noch nie über qualitative Methoden geredet haben. Denn in der Forschung oder in der psychologischen, sozialwissenschaftlichen Forschung gibt es ja, würde ich sagen, 2 Hauptmethoden. Quantitativ und qualitativ. Und quantitativ, das bedeutet, man quantifiziert Phänomene in Zahlen. Also man stellt halt Fragen und sagt dann zum Beispiel, 60% der Leute gehen fremd. Und das hat dann viele Vorteile. Man kann nämlich so Trends erkennen, eine große Population abbilden und man kann Muster erkennen. Aber das hat auch Nachteile. Nämlich, dass Menschen halt nur die Fragen beantworten, die man sich als forschende Person vorher überlegt hat. Und Themen, die man selber nicht auf dem Schirm hat, die werden halt auch nicht angesprochen. Und das können halt qualitative Studien lösen. Denn in qualitativen Studien, da führt man halt Interviews mit Versuchspersonen, die zwar halt so gelenkt werden, aber da ist halt ganz viel Platz, um so neue Sachen noch zu entdecken. Und das hat halt den Vorteil, dass viele Dinge, die man selber als forschende Person nicht weiß oder auch gar noch nicht mal drüber nachgedacht hat, dass die zum Vorschein kommen können. Ich würde sagen, so als Faustregel, wenn man so ganz neue Felder, ganz neue Themengebiete erforscht, wo es vielleicht gar nicht viel Forschung gibt, dass da qualitative Forschung total Sinn macht. Und für so spezifische Fragen, dass sich da quantitative Forschung besser anbietet. Und natürlich, wie immer, sind natürlich gemischte Methoden.
Ich mache das jetzt auch tatsächlich, Dina. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber in meinen neuesten Studies habe ich immer ein paar qualitative Fragen dabei.
Und wie läuft das?
Gar nicht so, das läuft voll gut. Es ist gar nicht so leicht, das auszuwerten. Aber ich merke auch, dass ich einen ganz anderen Bezug zu meinen Versuchspersonen dadurch bekomme. Die werden irgendwie dadurch viel menschlicher, als wenn ich immer nur diese Dinge auswerte, die halt angekreuzt haben. Total schön.
Also ich habe ein paar Mal auch schon so qualitative Fragen mit eingeworfen. Also dass ich nicht eine riesige qualitative Studie, also nicht pur qualitativ gemacht habe, sondern halt ein paar qualitative Fragen. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, das ist einfach so ein Akt, das dann alles auszuwerten und das zu kodieren oder sich zu fragen, was sind denn jetzt tatsächlich die Themen, die wir hier finden. Und das ist, glaube ich, viel, viel schwieriger als gedacht. Und meine Studierenden, wenn ich so Bachelor- und Masterarbeiten betreut habe, da war ganz oft, dass Leute gesagt haben, nee, ich will auf jeden Fall qualitativ arbeiten, weil man immer, glaube ich, als Student oder Studentin denkt, dass es viel einfacher wäre, weil man ja nur ein paar Interviews führen muss und nicht sich mit Statistik rumschlagen muss. Aber ich glaube, dass eigentlich qualitativ viel, viel schwieriger ist.
Ja, ich glaube, es ist einfach anders schwierig.
Mhm. Aber auf jeden Fall, hier in diesem Paper haben die Challenge angenommen und die haben Interviews mit australischen Versuchspersonen gemacht. Und deren Voraussetzung war, dass die Affäre in der Beziehung musste mindestens 2 Jahre her sein und man musste halt noch zusammen sein. Und so haben die halt wirklich drüber hinwegkommen definiert, dass das mindestens 2 Jahre in der Vergangenheit war und man halt zusammen war. Und was finden die? Die haben erstmal die Leute gefragt, was waren überhaupt die Hauptgründe für die Affäre? Das deckt sich schon mit der Forschung, die wir in den letzten Folgen auch schon mal besprochen haben. Die meisten Leute, die eine Affäre hatten, da gab es halt vorher so stressful life events, also in deren Leben ist was Stressiges passiert. Zum Beispiel jemand, der ihnen nahe stand, ist gestorben. Finanzielle Not, Isolation oder halt auch so eine Versagensangst, zum Beispiel im Job. Und Punkt 2, die fühlten sich halt nicht glücklich in ihrer Beziehung. Die fühlten sich irgendwie verletzt, vielleicht isoliert vom Partner. Die fühlten sich vielleicht nicht mehr so gewertschätzt und irgendwie entfernt von ihrem Partner. Dann, diese 2 Hauptfaktoren wurden dann begleitet, dass es halt auch noch eine Opportunity gab. Also es gab irgendwie eine Chance, einen Betrug durchzusetzen. Logistik habe ich das, glaube ich, in einer unserer früheren Folgen genannt. Also es gab überhaupt eine Chance zu betrügen, weil die irgendwie Freiheit vom Partner hatten durch irgendwie ihre Arbeit oder durchs alleine Reisen. Also es gab eine Möglichkeit, in der man überhaupt betrügen konnte. Und dann solche Faktoren wie Alkohol, Partys bei der Arbeit und halt auch eine andere Person, die sich klar an die rangeschmissen hat, haben das die ganze Sache anscheinend auch noch begünstigt. Aber was war wichtig, um drüber hinwegzukommen? Generell haben diese Beziehungen, die darüber hinweggekommen sind, so einem 3-stufigen Modell gefolgt, was halt auch schon von Gordon und Kollegen, die haben das gefunden schon 2004. Und da gibt's halt diese 3 Stufen, dass man erstmal sich mit dem Betrug auseinandersetzen muss, den dann verstehen muss und verstehen muss, was der Betrug überhaupt bedeutet und dann weitermachen muss. Und diese 3 Faktoren finden die, dass die begünstigt werden durch folgende Strategien und folgende Dinge, die die Versuchspersonen, die die interviewt haben, in ihren Beziehungen gemacht haben. Erstens, Motivation. Beide müssen es wirklich wollen. Die müssen wirklich wollen, dass die Beziehung weiter besteht und daran arbeiten wollen und dass sie über diesen Betrug hinwegkommen können. Dann, hier nennen die das Meaning-Making. Also man muss ganz klar verstehen, wieso ist der Betrug passiert? Wofür steht der Betrug? Was können wir daraus ziehen? Dann war ganz wichtig zu vergeben. Und da sagen die auch, das ist halt ein aktiver Prozess, ist ein fortlaufender Prozess. Verzeihen ist ein fortlaufender Prozess. Und das bedeutet nicht, dass man halt vergessen hat, was passiert ist, sondern dass man halt sich daran erinnert, davon lernt und dann weitermacht. Dann als nächstes war, die nennen das Treasuring Acts of Kindness, also dass man Gnade zeigt, glaube ich, so habe ich das zumindest übersetzt, dass man nicht die ganze Zeit sauer ist, sondern auch einfach der anderen Person wohlwollend gegenüber. Als nächstes war ganz wichtig, Support, also emotionaler Support vom Außen, von deinem sozialen Netzwerk. Und ich glaube, das macht ja auch aktiv, also das macht ja schon Sinn, wenn man sich vorstellt, dein ganzes soziales Netzwerk sagt, oh nein, was für eine schlechte Person, geh nie wieder mit dem zusammen. Stelle ich mir schwieriger vor, als wenn die sagen, okay,
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Unser toller Partner diese Woche ist wieder Koro.
Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Weil bei Koro gibt es nicht nur gesunde Lebensmittel in Großpackungen, so wie Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, Koch- und Backzutaten, sondern auch Non-Food-Artikel.
Und man könnte fast denken, dass wir euch in den letzten Wochen schon die ganzen Highlights von Koro erzählt haben. Das ist aber nicht so. Wir haben noch viel mehr im Programm. Und anlässlich der Adventszeit hat Koro einen absoluten Kracher. Und zwar den Adventkalender. Franzi hat mir den bestellt, der ist schon angekommen. Der steht schon hier auf meinem Schrank. Ich bin richtig euphorisch, denn darin gibt es 24 so kleine Probierpackungen, wo man sich das ganze Sortiment nochmal so durchprobieren kann und da auch voll viele neue Sachen entdecken kann. Ich sag euch mal, was da drauf steht. Kurzer Spoiler-Alert. Wenn ihr es nicht wissen wollt, dann skippt ein kleines bisschen vor. Da sind so deren verschiedenen Riegel drin, dass man sich da mal durchprobieren kann. Deren Bio-Pistazienschnitte, Energy Balls, oh mein Gott, fand sie auch das Pistazienmus. Mega krass, damit kann man zum Beispiel selber ein bisschen Dubai-Schokolade zu Hause machen. Nüsse und auch gefriergetrocknete Erdbeeren. Man kann sich mega geil durch diese ganzen Koro-Produkte einmal durchprobieren. Und Koro hat halt auch mega schnellen Versand. Ich glaube, das dauert so zwischen 1 bis 3 Werktage mit DHL. Das heißt, wenn ihr heute bestellt, dann kommt ihr auf jeden Fall noch vor Dezemberanfang an.
Ich finde vor allen Dingen diesen Adventskalender wirklich ein Highlight. Eine Freundin von mir hat mir den mal zum Geburtstag geschenkt. Und es war das perfekte Geburtstagsgeschenk, weil ich ja einfach im Dezember 24 Tage was davon hatte. Und das kann ich super empfehlen. Falls irgendwer Geburtstag hat und ihr noch nicht wisst, was ihr der Person schenken könnt, ist das eine klare Empfehlung. Ich habe mich riesig gefreut.
Und den Koro Adventskalender gibt es in 2 Varianten. Einmal die normale Variante und einmal die vegane Variante. Also da ist echt für jeden was dabei.
Du hast die normale Variante und ich die vegane, ne?
Also ihr wisst ja, wir lieben alles an Koro. Die Qualität, die Nachhaltigkeit und die Transparenz. Und wenn ihr Koro oder den Adventkalender auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr 5% Rabatt bekommt. Und zwar der Code TRASH. T-R-A-S-H. Alles groß geschrieben.
Damit geht's zurück zur Folge.
Das ist eure Entscheidung, wir unterstützen euch.
Bisschen schwer im Fall Vivian, oder?
Ja, ich glaube, also als Freundin wäre, glaube ich, nicht so ein guter Social Support. Aber gut, vielleicht hat die da jemand anderen noch.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass einfach viele das sehr eindeutig so sehen, dass sie den verlassen sollte. Ich glaube, der Social Support wird nicht so hoch sein bei ihr, ihr das zu vergeben.
Und anhand dieser Studie bedeutet das dann, dass es schwierig werden könnte. Denn der Social Support scheint sehr wichtig zu sein.
Ich glaube, den bekommt sie eher, wenn die den nicht vergibt und ihn verlässt.
Das könnte sein. Nächster Punkt war, dass sie gesagt haben, wichtig war auch eine aktive Versöhnung. Also, dass man an sich arbeitet, dass man zur Therapie geht, dass man lernt, wie man mit negativen Erinnerungen und Gedanken umgeht, wenn die halt hochkommen. Was machen wir dann? Was machen wir, wenn ich auf einmal wieder diese riesige Wut spüre? Wie können wir als Paar damit umgehen? Und halt auch von anderen Menschen lernen und sich mit anderen austauschen. Also wie sind andere Leute mit Betrug umgegangen? Wie haben andere Leute das geschafft, darüber hinwegzukommen? Und halt sich auch mit denen ja auszutauschen, zu sehen, man ist nicht alleine, es gibt andere Leute, von denen man lernen kann, die gleiche Erfahrung durchgemacht haben. Und durch dieses Durcharbeiten, durch diesen Betrug, geschah in den Beziehungen auch vor allem 2 Sachen. Nämlich einmal hat sich die Paardynamik verändert. Und oft hat sich auch so die Power-Dynamik in einem Paar verändert und auch in so einer Weise, dass die Paare das als positiv empfunden haben. Und es entstand tatsächlich so ein Gefühl der Zufriedenheit, dass man diese Untreue zusammen überwunden hat. Und ich finde das zwar ein bisschen cheesy, aber tatsächlich sagten einige der Befragten, dass die Beziehung dadurch halt stärker und gefestigter wurde und die dadurch mehr zusammengewachsen sind.
Wow. Ein Betrug als Chance.
Ein Betrug als Chance. Kann auch sein.
Klingt aber nach ziemlich viel Arbeit für mich, Dina.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch so die Bottomline. Ich glaube, das ist so die Schlussfolgerung aus dieser ganzen Sache. Man kann Betrug vergeben. Ich glaube, man kann als Paar drüber hinwegkommen. Aber so wie das scheint, ist es sehr viel Arbeit. Und man muss sich zusammen aktiv dafür entscheiden. Franzi, das bringt mich auch zu meiner Frage dieser Woche, die es auf jeden Fall bei Spotify geben wird. Denn ich habe mich gefragt, wie ist es bei euch? Habt ihr schon mal einen Betrug vergeben? Und wenn ja, habt ihr das dann als Paar tatsächlich geschafft, das hinter euch zu lassen? Ich kenne nämlich niemanden, wo die das als Paar geschafft haben, Betrug hinter sich zu lassen. Oder vielleicht weiß ich auch noch nicht davon. Mir erzählen ja nicht alle Leute alles. Aber das ist die Frage von heute. Und wir machen 4 Antwortmöglichkeiten. Erstmal, ich wurde noch nie betrogen. Zweitens, ich habe nicht verziehen. Drittens, ich habe verziehen und es hat nicht geklappt. Also es war eine blöde Idee. Und viertens, ich habe verziehen und es ist gut gelaufen. Wir haben uns danach wieder annähern können und wir hatten danach weiterhin eine glückliche Beziehung.
Okay, sehr geil. Ich will halt direkt ein Research Paper draus machen.
Das würde ich auch gerne. Franzi, kennst du jemanden, wo das gut geklappt hat?
Ich kenne tatsächlich ein Paar, da hat das richtig gut geklappt.
Okay, also, ja, da sehen wir schon mal. Es gibt zumindest, N ist 1, schon mal ein Paar kennen wir, wo es gut geklappt hat. Mich würde wirklich interessieren, wie viele Leute es bei uns in der Kohorte gibt, die auch schon mal erfolgreich irgendwie sich durch einen Betrug durchgearbeitet haben. Und das werden wir nächste Woche dann nachbesprechen. Ich würde sagen, bis dahin folgt uns unbedingt überall bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr da auch überall uns 5 Sterne und einen Daumen nach oben gebt. Ihr könnt uns auch gerne bei Apple Podcasts eine Bewertung schreiben. Da würden wir uns tatsächlich vor allem freuen. Denn bei Apple Podcasts haben wir festgestellt, das ist ein Rauspflaster. Da hatten wir auch mal ein paar Menschen, die uns nicht so nette Sachen geschrieben haben. Also wenn ihr da ein bisschen Liebe da lassen wollt, freuen wir uns sehr. Außerdem bestellt unbedingt Franzis Buch vor. Wir hatten da letzte Woche eine Nachricht gekriegt, dass der vorherige Link, da gibt's ein paar Probleme, der hat nicht mehr funktioniert oder zumindest die Seite, wo man es vorbestellen konnte, die hatte Probleme mit der Vorbestellung. Es hat nicht funktioniert. Deswegen gibt's jetzt in der Folgenbeschreibung einen neuen Link. Der funktioniert auf jeden Fall.
Ihr könnt es aber auch einfach überall vorbestellen. Also Thalia oder einfach in eurer nächsten Bücherei, in eurem nächsten Buchgeschäft.
Ich glaube, das ist immer das Beste, ne? Wenn man das in so einer kleinen Buchhandlung irgendwo vorbestellt. Die Independent-Buchhandlung um die Ecke. Also wenn ihr das macht, das wäre natürlich der Oberhammer. Außerdem könnt ihr uns auch auf TikTok und Instagram folgen, um keine Datenanalyse mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächste Woche.
Bis nächste Woche, Dina.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.